Genau, es geht da immer darum, dass man in dieser personenzentrierten, verhaltensorientierten Beratung den Kunden da abholt, wo er gerade ist und dann gemeinsam schaut, was lässt sich verändern.
Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei Das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Darf ich überhaupt noch Eier essen? Was ist denn an Zucker so schlimm? Wie viel Salz im Essen ist okay? Und so weiter und so fort. Kundinnen und Kunden kommen auch mit solchen Fragen rund um die Ernährung in die Apotheke. Dann ist gute Kommunikation ebenso gefragt wie Fachwissen. Diplom-Ökotrophologin Beate Ebbers schreibt regelmäßig Fachartikel für das PTA-Magazin über gesunde Ernährung. Heute erklärt Ebbers im Interview mit meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp, worauf es bei der Ernährungsberatung in der Apotheke ankommt. Denn auch Sie als PTA können Menschen bei einer Umstellung der Essgewohnheiten unterstützen. Hören Sie gleich mal rein. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website das-pta-magazin.de. Empfehlen Sie unseren Podcast PTA Funk gern weiter und liken nicht vergessen.
Hallo Frau Ebbers, schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen.
Ja, hallo Herr Niekamp, guten Morgen.
Es soll um das Thema Ernährungsberatung gehen. Wir sind mitten in der Fastenzeit und was liegt da näher, Sie als Expertin, als Diplom-Ökotrophologin mal zu fragen? Weil beim Thema Ernährung meint jeder irgendwie mitreden zu können. Aber woran erkennt denn die Kundschaft, ob eine Apotheke jetzt eine qualifizierte Ernährungsberatung anbietet?
Ja, da kann er sich sehr gut orientieren an der Qualifikation des Personals. Denn in der Regel haben Apotheken, die eine qualifizierte Ernährungsberatung anbieten, auch qualifiziertes Personal. Das heißt jetzt zum Beispiel die Fach-PTA mit der Zusatzqualifikation Ernährungsberatung in der Apotheke oder auch der Apotheker selbst hat diese Zusatzqualifikation. Ja, und diese Zusatzqualifikation, die kann man bei den Apothekenkammern erwerben im Rahmen einer Fortbildung. Das bedeutet dann, dass sich die Fach-PTAs in ihrer Beratung an der Leitlinie der Bundesapothekenkammer zur Ernährungsberatung in der Apotheke orientieren. Also das heißt, dass dann der Kunde auch tatsächlich sicher sein kann, dass er eine fachlich fundierte Ernährungsberatung erhält, also dass die Empfehlungen, die die PTA dann macht, an gesicherten Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft und der Medizin sich orientieren.
Wichtig, dass man weiß, okay, die Person, die mir da gegenübersteht, weiß, wovon sie redet.
Genau, das ist eigentlich besonders wichtig, wie Sie schon gesagt haben, in der Ernährungsberatung, weil es ja sehr viele alternative Ernährungsformen gibt und dementsprechend auch sehr, sehr viele unterschiedliche Empfehlungen. Und wenn ein Kunde dann ein bestimmtes Anliegen hat, eine Erkrankung und Unterstützung und Hilfe benötigt, dann möchte er natürlich die Hilfe erfahren, von der er weiß, dass die jetzt auch gesichert ist, dass es da Studien zu gibt. Ja, und das garantieren dann solche Zusatzqualifikationen.
Ja, jetzt schauen wir ganz konkret auf die Ernährungsberatung. Gibt es denn da eine Art Checkliste für die PTA? Wie soll sowas ablaufen?
Ja, die gibt es in der Tat. Da schauen wir auch mal wieder auf diese Leitlinie der Bundesapothekenkammer zur Ernährungsberatung, denn die empfiehlt ein stufenweises Vorgehen. Da gibt es insgesamt 4 Stufen. Das ist die Anamnese, die Analyse, die Intervention und dann zum Schluss nochmal ein Abschlussgespräch. Ja, ich kann noch mal kurz was zu den Stufen sagen. Die Ernährungsanamnese, nimmt die PTA dann personenbezogene Daten auf, also wie alt ist der Kunde, was für ein Gewicht hat er, wie groß ist er, welche Krankheiten liegen vor, gibt es Medikamente, die er schon einnehmen muss. Ja, und dann geht es natürlich darum, dass zusammengeguckt wird, wie ernährt sich der Kunde, also wo steht er gerade in der Ernährung, was isst er, was trinkt er, was isst er gerne, was isst er lieber nicht so gerne. Auch wie er seine Mahlzeiten gestaltet, das heißt, ist der Frühstück, Mittag, Abend oder nur Mittag und Abend, Manche haben ja auch noch eine Spätmahlzeit. Also das ist alles wichtig für die PTA. Und dann ja auch, ist der gerne zu Hause? Kocht er vielleicht selber, der Kunde? Oder geht er viel außer Haus essen? Kantine, Imbiss, Restaurant? Das sind alles ganz wichtige Informationen für eine gute Ernährungsberatung. Und da empfiehlt dann die Leitlinie, dass der Kunde ein Ernährungsprotokoll führt. Also das heißt, dass er genau notiert, was er isst, wo er isst, wie er isst und das über ungefähr eine Woche oder zwei Wochen. Ja, und mit diesem Ernährungsprotokoll oder Ernährungstagebuch heißt das, geht es dann in die zweite Stufe der Analyse. Das heißt, die PTA wertet dann aus, ja, wie ist der Ernährungsstand gerade, wo muss ich jetzt in der Ernährungsberatung ansetzen? Und man kann dann auch schon, wenn der Kunde das sehr genau gemacht hat, also wenn er genau aufgeschrieben hat, also auch die Mengen aufgeschrieben hat, sage ich jetzt mal 250 Milliliter Apfelschorle, dann kann die PTA berechnen, ja, wie viele Nährstoffe sind da drin und schauen, deckt der Kunde tatsächlich auch den Nährstoffbedarf. Dafür gibt es auch unterschiedliche Hilfen, also Software, die das mitberechnen. Das macht das Ganze dann nochmal ein bisschen einfacher. Ja, und in der dritten Stufe der Intervention, dann wird zusammen wieder mit dem Kunden und mit Hilfe des Protokolls geschaut, welche ungünstigen Ess- und Trinkverhalten oder Trinkgewohnheiten gibt es. Und gemeinsam wird da überlegt, wie man das ändern kann. Also das, da gibt es auch wieder einzelne Empfehlungen dazu, welche Lebensmittel man auswählt, wie die Anzahl der Mahlzeiten sind. Aber auch, wie man kochen soll, zum Beispiel fettsparendes Kochen oder vitaminschonendes Garen. Ja, das macht man dann zusammen mit dem Kunden. Ja, und im Abschlussgespräch schaut man nochmal, was läuft gut, was läuft weniger gut. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, dass auch geguckt wird, wie kann ich das veränderte Ernährungsverhalten auch in die Zukunft mitnehmen. Denn wir wissen alle, die schon mal eine Diät gemacht haben, Sie vielleicht auch, Herr Niekamp, dass es leicht ist, abzunehmen zum Beispiel, aber das Gewicht dann zu halten, das ist doch dann sehr, sehr schwer. Und ja, da muss man dann schauen, was mache ich, damit ich nicht wieder in meine alten Ernährungsmuster wieder zurückfalle.
Ja, also wirklich langfristig dabei bleiben.
Genau, genau. Also man sagt zum Beispiel bei einer Reduktionsdiät, also wenn man jetzt abnehmen möchte und abnehmen will, dass eine Diät erst dann erfolgreich ist, wenn man das Wunschgewicht tatsächlich ein Jahr lang gehalten hat. Erst nach einem Jahr kann man dann sagen, so, das hat jetzt wirklich was gebracht.
Wow. Jetzt vielen Dank, dass Sie das so detailliert aufgeschlüsselt haben. Jetzt kann man sich das wirklich gut vorstellen, die Ernährungsberatung. Wie viel Zeit muss die PTA und müssen die Kunden dafür einplanen?
Ja, das ist ganz verschieden. Das hängt natürlich von dem Beratungsbedarf ab, von dem Ernährungsverhalten, was vorher war, wie viel geändert werden muss von der Erkrankung. Aber man kann ungefähr da rechnen, dass man mindestens 4 bis 5 Termine ja dafür benötigt. Und ein Termin ist dann vielleicht so 30 bis 45 Minuten. So ist so die Richtschnur.
Mhm. Okay, gibt es Krankheiten, die Sie nennen können, die sich besonders gut über die Ernährungstherapie beeinflussen lassen?
Ja, da gibt es sehr, sehr viele. Da muss man dann einmal unterscheiden zwischen denjenigen Erkrankungen, wo die Ernährung selbst alleine schon wirkt. Wenn Sie da an die große Gruppe der Nahrungsmittelallergien oder Intoleranzen denken, da ist es ja einfach, dann meidet man das Allergen. Da muss man natürlich schauen, wo ist das Allergen überall enthalten, in welchen Speisen, Lebensmitteln ist es versteckt. Aber wenn man das dann meidet und es gelingt gut, dann sind auch die Symptome verschwunden. Ja, und dann gibt es natürlich andere Erkrankungen, da unterstützt die Ernährung die medikamentöse Therapie. Das ist dann die große Gruppe der Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, aber auch rheumatische Erkrankungen wie Osteoporose, Arthritis. Da hilft dann tatsächlich die Ernährung, Medikamente einzusparen. Das ist ja auch schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Hm? Ja, das ist gut. Übernimmt denn in manchen Fällen auch die gesetzliche Krankenkasse die Kosten oder ein Teil der Kosten?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Normalerweise ist es so, dass die gesetzlichen Krankenkassen schon nach der Qualifikation fragen. Bei den privaten Krankenkassen ist es wieder anders. Also da empfiehlt es sich tatsächlich vorher bei der Krankenkasse nachzufragen, inwieweit die Kosten übernommen werden.
Sie haben schon gesagt, die Qualifizierung ist auch wichtig, besonders auch für die Krankenkassen, natürlich auch für die Kundschaft. Jetzt, wenn ich PTA bin, wo finde ich denn wirklich seriöse Informationen? Weil wenn man nach Ernährungsberatung einfach nur googelt, kommt wahrscheinlich auch viel, was nicht so ganz seriös im Internet ist.
Ja, das ist richtig. Also da ist richtig nur immer wieder die Leitlinien. Also wir haben ja schon über die Leitlinie der Bundesapothekenkammer gesprochen. Und es gibt darüber hinaus auch viele andere Leitlinien, die sich speziell mit der Ernährung beschäftigen. Das sind dann die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Und dann hat auch jede einzelne medizinische Fachrichtung auch noch Leitlinien. Da gibt es fast immer Kapitel zur Ernährung. Ja, und da kann man dann auch sicher sein, dass die Empfehlungen, die man dann gibt oder die die Leitlinien dann geben, wieder auf evidenzbasierte wissenschaftliche Kenntnisse beruhen.
Das ist wichtig und dass sie auch aktuell sind. Also wenn ich vor 10 Jahren was gelesen habe, dann sollte ich mich immer aktuell wahrscheinlich auf dem Stand halten.
Ja, genau. Also diese Leitlinien werden ja auch ständig aktualisiert, alle paar Jahre, und das gewährleistet dann auch tatsächlich, dass das aktuell ist. Also dann gibt es gerade speziell für die Ernährungsberatung auch noch die DGE-Beratungsstandards. Die sind besonders vorteilhaft für die Ernährungsberatung, weil da unterschiedliche Ernährungsformen auch nochmal vorgestellt werden. Und es gibt auch Tipps zur Beratung. Also wie läuft eine erfolgreiche Beratung ab? Beratungsmethodik ist dort ein bisschen, ist so dann der Schwerpunkt auch.
Ja, Sie haben die Tipps schon angesprochen. Haben Sie denn als erfahrene Ökotrophologin Tipps, die Sie PTA an die Hand geben können, wie die Beratung erfolgreich verläuft?
Ja, und zwar ist es so, dass es früher ja so gewesen ist, dass man viel mit Informationen, Sachinformationen gearbeitet hat. Also wir denken an die vielen Broschüren, die überall auslegen und sicherlich auch ganz hilfreich sind. Aber man hat doch festgestellt, naja, die werden dann durchgelesen und dann wird die Broschüre wieder in die Ecke gelegt. Also das ist dann nicht so sehr erfolgreich. Und deshalb berät man heute eher personenzentriert und verhaltensorientiert. Also das heißt, dass der Kunde in den Mittelpunkt der Beratung gestellt wird. Und es wird gemeinsam gearbeitet. Also man schaut gemeinsam, welche ungünstigen Ernährungsverhalten gibt es, wie mit diesem Ernährungstagebuch oder Ernährungsprotokoll. Und dann guckt man wieder gemeinsam, wie sich das ändern lässt. Zum Beispiel, es nützt nichts, einem Kunden zu empfehlen, wenn er an Verstopfung leidet, dass er mehr Hülsenfrüchte essen soll, weil die ja sehr ballaststoffreich sind. Aber er mag gar keine Hülsenfrüchte, also keine Linsen, Erbsen und Bohnen. Das heißt, man muss dann gucken, ja, welche anderen Lebensmittel gibt es noch, die ballaststoffreich sind.
Also immer individuell schauen.
Genau, es geht da immer darum, dass man in dieser personenzentrierten, verhaltensorientierten Beratung den Kunden da abholt, wo er gerade ist, und dann gemeinsam schaut, was lässt sich verändern.
Super. Jetzt ist die Beratung schon angelaufen. In welchen Fällen genau sagen Sie, okay, jetzt sollte die PTA die Kundschaft auf jeden Fall zum Arzt, zur Ärztin schicken?
Ja, wenn sie dann merkt, dass doch ja ihre Kenntnisse jetzt begrenzt sind, bei schwerwiegenden Erkrankungen zum Beispiel, würde ich immer den Arzt mit ins Boot holen. Das wird in der Regel ja auch gemacht. Ja, es gibt sehr komplizierte Erkrankungen, wie zum Beispiel die große Gruppe der Aminosäurenstoffwechselstörungen. Da ist immer eine Kontrolle und eine Begleitung des Arztes notwendig. Also ja, da ist es in jedem Fall angesagt, dann zu sagen, nein, hier sind meine Grenzen.
Das ist auch wichtig und das baut ja auch wieder Vertrauen auf.
Genau, genau.
Super. Zum Abschluss unseres Podcasts fragen wir unsere Gesprächspartner immer nach dem Aufreger der Woche. Frau Ebbers, was hat Sie in den letzten Tagen denn, egal ob beruflich oder privat, so richtig aufgeregt?
Ja, also da habe ich mich in der letzten Zeit sehr mit der Erkrankung ME-CFS beschäftigt. Ja, da habe ich dann gemerkt, oh, das ist eine Erkrankung, die ist schon sehr alt. Da gibt es sehr, sehr viele Patienten, die darunter leiden, aber es gibt keine Hilfe. Das ist eine neurologische, chronische, schwere Erkrankung, die auftritt oft nach Infektionen, nach Virusinfektionen, zum Beispiel nach einer Grippe oder nach dem Pfeifferschen Drüsenfieber oder auch jetzt nach einer Covid-Infektion. Und die Patienten sind derart aus dem Leben gerissen, dass sie vielfach im Bett liegen oder an den Rollstuhl gebunden sind, weil sie unter einer ganz, ganz schweren Erschöpfung leiden, unter Schmerzen, unter Reizempfindlichkeit und schon ganz leichte Alltagsaktivitäten wie zum Beispiel Duschen oder Kochen oder Einkaufen gehen führt zu einer großen Erschöpfung, dass sie fast ans Bett dann immer gefesselt sind. Und diese Erkrankung gibt es, wie gesagt, schon seit 1969, seitdem ist die gelistet. Aber es gibt keine medizinische Versorgung. Und viele haben jetzt in den letzten Jahren wieder vermehrt auf ihr Schicksal auch aufmerksam gemacht, weil auch gerade viele junge Leute betroffen sind, also Kinder und Jugendliche, junge Frauen auch. Und die dann auch nicht mehr arbeitsfähig sind, auch nicht mehr die Schule besuchen können. Ja, und ich habe mich aber jetzt gefreut, dass langsam auch dadurch, dass natürlich durch die Covid-Infektion, dass da die Aufmerksamkeit sich verbessert, auch in der Forschung und auch in der Politik, in der Gesundheitspolitik, so dass jetzt erste Schritte angegangen sind, dass sich doch die Lage verbessert.
Sehr wichtiges Thema, sehr wichtiges Thema. Und da hoffen wir, dass es auch vorangeht. Also ja, in der Behandlung und in der Therapie.
Ja, das wäre sehr, sehr schön, ja. Ja. Im Sinne der Patienten dann wirklich. Mhm.
Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast PDA Funk und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Herr Niekamp. Tschüss.
Tschüss.
Das war unsere aktuelle Episode von PDA Funk, dem Podcast von Das PDA Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.